Ich würde gern mit euch beten für unsere Stadt, gerade im Hinblick auf Weihnachten, das jetzt wieder die Zeit ist, wo sich so viele Menschen auch auf den Weg machen in die Gottesdienste an Heiligabend, dass sie doch beschenkt und reich nach Hause gehen, weil sie Gott, den Herrn, erkannt haben. Lass uns beten. Lieber himmlischer Vater, mit vielen anderen Christen in unserer Stadt bringen wir dir unsere Stadt. Du hast sie geschaffen, du liebst sie, du kennst die Menschen und du möchtest, dass sie nach Hause umkehren. Und jetzt gehen wir auf Weihnachten zu, auf Heiligabend. Die Gottesdienste sind gefüllt. Menschen kommen mit unterschiedlichster Erwartung. Wir wollen dich von ganzem Herzen bitten, dass es ihnen gelingt, abzuschalten vom Vorbereitungsmodus in den Empfangsmodus, dass sie dein Wort tun und dass ihnen klar wird, du bist für sie in diese Welt gekommen, Jesus Christus. Du hast für sie dein Leben gelassen. Du möchtest ihnen neues Leben schenken. Wir bitten dich von Herzen, dass auch heute Wunder geschehen, dass auch morgen Wunder geschehen in all den Gottesdiensten in unserer Stadt und noch darüber hinaus. Amen. Ewig Vater. Fortsetzung der Serie über Jesaja 9, Vers 5. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Über einen Vers an vier Sonntagen gepredigt. Jetzt ist der dritte Teil dran, Ewig Vater. Und wir halten uns nochmal den Vers auch so vor Augen, dass der auch gut sitzen bleibt. Denn ein Kind ist uns geboren, sagt Jesaja. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewig Vater, Friedefürst. Diese Prophezeiung stammt aus der Zeit 700 vor Christus und der Inhalt, die Geburt eines Kindes, ja, die Geburt eines besonderen Kindes. Jedes Kind ist besonders. Wenn wir es in Armen halten, neugeboren, gerade das erste etwas ganz Wunderbares. Wir haben gehört bei der Nachfeier von der Beerdigung vom Oskar König, wie er sein jüngstes Urenkel, den Jonathan, in Armen halten durfte und für ihn so etwas ganz Wunderbares, ein Wunder gewesen ist, ein Sohn, ein Enkel, ein Urenkelsohn, und er konnte es gar nicht fassen, noch in den letzten Lebensmonaten. Jedes Kind etwas Besonderes, aber dieses Kind etwas ganz, ganz Besonderes. Jesaja spricht von Jesus und so würde er genannt werden, so sagt er, wunderbarer Ratgeber. Das wird deutlich in manchen Adventsliedern. Macht hoch die Tür. Ich denke, da wird es ganz besonders klar. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. In mir ist manchmal Orientierungslosigkeit, aber er ist mein starker Ratgeber. Darüber freue ich mich und ich komme zu ihm, wenn ich Rat brauche. Und ich verlasse mich drauf. Er führt mich. Er ist ein starker Gott. Haben wir auch gerade eben ein Lied gesungen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Dieses Lied nimmt diesen Namen ganz besonders auf. Nun, Ewig Vater und Friedefürst. Ewig Vater ist heute dran. Und wie David schon sagte, ist das erstmal ein Problem. Wenn ich auf solche Probleme stoße beim Bibellesen, geht es mir oft so, dann lese ich schnell weiter. Weil ich denke, dieses Problem, das kriegst du so auf die Schnelle nicht gelöst und eigentlich glaube ich nicht, dass sich das lohnt, dieses Problem zu lösen. Also gucke ich mal, was da noch so alles kommt. Aber das kann man ja nicht, wenn man eine Predigt vorbereitet. Also muss man da ein bisschen nachhaken. Jesus ist ewig, das ist kein Problem, also für mich kein Problem, für manche ist es ein Problem. Aber wie kann er Vater sein? Es gibt ja schon Gott, den Vater. Und Jesus selber sagt ja, Leute, wenn ihr beten wollt, dann betet so, Vater unser im Himmel und so weiter. Und das ist eben nicht Jesus, weil Jesus ist der Sohn. Der Heilige Geist ist auch nicht der Vater, nur der Vater ist der Vater. Wie kann Jesaja das Kind Vater nennen? Es gibt doch schon Gott, den Vater. Und kann nur einen Vater geben, oder? Wir nennen manchmal auch Leute Vater, die es nicht sind. Ich brauche noch ein bisschen. Da haben wir sie. Kennt ihr die? das, da haben wir den Theodor Heuss, unseren ersten Bundespräsidenten, der stammt übrigens aus Brackenheim, gar nicht so weit von hier, aus der Nähe von Heilbronn, und Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler, und dann könnte man noch ein paar andere nennen, Carlo Schmidt, Kurt Schumacher, und ja, so. Also das sind die Väter des Grundgesetzes. Wie kann ein Grundgesetz Väter haben? Ja, es hat aber Väter, es sind Leute, die darum gerungen haben, ein gutes Grundgesetz zu erschaffen. Und wir nennen sie heute eben die Väter. Damit haben wir kein Problem. So gesehen ist Vater ein Urheber von irgendwas, der eine fortdauernde, wohlwollende Beziehung dazu hat. Die haben von da an dieses Grundgesetz geliebt und versucht, es zu beschützen. Und so sind sie die Väter. Und wenn sie hätten miterleben müssen, wie das Grundgesetz demontiert wird, da wären sie auf die Barrikaden gegangen. Okay. Und das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wird deutlich, wenn man guckt, wo die erste Übersetzung von dem Jesaja ist. Ihr wisst ja, Jesaja, der hat Hebräisch gesprochen und geschrieben, eine Sprache, die schon relativ früh in Vergessenheit geraten ist, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo die Juden vertrieben worden sind und deportiert worden sind und nach Babylonien gekommen sind. Da haben sie dann angefangen, Aramäisch zu sprechen. Und manche sind nach Griechenland oder in die heutige Türkei gekommen. Da haben sie angefangen, Griechisch zu sprechen und die haben Hebräisch vergessen. Was tun? Man musste sie versorgen mit einer guten Übersetzung. Und so haben sich 70 Gelehrte daran gemacht, das Alte Testament in Griechisch zu übersetzen. Und diese Stelle, ewig Vater, haben sie übersetzt mit Vater der künftigen Ewigkeit. Vater der künftigen Ewigkeit. Und genauso ist dann später auch die lateinische Übersetzung gewesen. Also so gesehen macht es natürlich keine Probleme, wenn man das so sieht. Jesus hat die Ewigkeit geschaffen. Von daher ist er der Vater der Ewigkeit. Von daher können wir ihn ewig Vater ansehen. Jesus erschafft die Ewigkeit. Er herrscht als König für immer. Wegen Jesus können wir ewiges Leben haben. Er hat dafür bezahlt, um das zu ermöglichen. Am Kreuz wurde er der Vater der Ewigkeit. So ist er ewig Vater. Jesus war immer schon da. Er ist ewig. Lange vor seiner Geburt in Bethlehem, das kann man ziemlich genau datieren, so um das Jahr 6 oder 7 vor unserer Zeitrechnung, ist er geboren. Und Johannes, einer seiner ersten Nachfolger, seiner ersten Jünger, nennt ihn das Wort. Von ihm schreibt er am Anfang seines Evangeliums in Johannes 1, also im Anfang war das Wort. Hier müssen wir immer einsetzen, Jesus. Jesus ist das Wort. Es kommt direkt von Gott. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Also die ganze Welt, Himmel und Erde ist entstanden durch das Wort, durch den Sohn Gottes, durch Jesus. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Wort wurde Fleisch, also er wurde ein Mensch und er wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus war ein Mensch, aber es war etwas an ihm, dass seine Zeitgenossen gesagt haben und am allermeisten die Jünger, denen es auch offenbart worden ist, an diesem Menschenkind ist etwas ganz Besonderes. Eine Herrlichkeit, die wir sonst an keinem Menschen feststellen können. Jesus ist ewig. Er war bei der Schöpfung dabei. Er war bei Gott vorher. Er ist Gott. Er wurde ein Mensch. Er ist der Vater aller Schöpfung. Er ist ewig Vater. Wenn wir Jesus als den ewig Vater wahrnehmen, dann kann das 3 Dinge für uns bedeuten. Seine Persönlichkeit verändert sich nicht. Das ist der erste Punkt. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott und das bedeutet, dass sich seine Persönlichkeit nicht verändert. Niemals. Unser Charakter verändert sich im Lauf unseres Lebens. Kann man wunderschön sehen. Bei Leuten, die sehr lange leben. Oder bei Leuten, die eine entscheidende Wende in ihrem Leben erlebt haben. Nicht so Gott. Nicht so Jesus. Seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebung, sein Ernst verändert sich nicht vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, von der Schöpfung bis zur Ewigkeit. Er ist immer derselbe, so drückt es der Hebräerbrief aus. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Letztes Mal hatten wir ja die Geschichte vom verlorenen Sohn, da habe ich so einige Minuten dran verbracht. Der Sohn in dieser Geschichte verändert sich. Also erstmal ist er zu Hause und lebt ein ganz normales Leben zu Hause. Dann fordert er das Geld und kommt sich vor wie der King und schmeißt alles zum Fenster raus und denkt, wer weiß, was er ist. Und schließlich landet er bei den Schweinen. Er verliert alle Freunde. Er endet im Schweinemastbetrieb als unbezahlter Betriebshelfer, wo er Schweinefutter essen muss. Nach dem Gewichtsverlust kommt der Gesichtsverlust. Aber wie? Und dann sitzt er da und sagt so, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen. Wie kommt er dazu? Wie kann er so frech sein? Was bildet er sich eigentlich ein? Ich kann mir das nur so erklären, weil er seinen Vater kannte. Weil er wusste, das ist ein echter Vater. Er wusste, dass der Vater sich treu bleibt. Das Verhältnis würde vielleicht nie mehr so sein, wie es war, beschädigt. Aber er wusste, dass die Möglichkeit da war, für ihn zu überleben beim Vater. Er kannte den Vater. Er hatte eine schwache Hoffnung, dass ihm die Tür doch offen stehen würde und dass es sich lohnte, aufzubrechen. Sein ganzes Leben lang hatte der Sohn die Art des Vaters erlebt. Von klein auf. Also sagt er sich, ich will zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das war seine Botschaft. Das ist das, was er, da hat er sich auf dem Weg nach Hause immer wieder vorgesagt. Diesen Satz, den sage ich. Diesen Satz, den sage ich. Vater, das erste Wort. Das war der Satz, den ganzen Weg. Aber bevor er was sagen konnte, hat er schon die Arme des Vaters um sich und den Ärmel irgendwie so vor dem Mund, dass er gar nicht groß was sagen konnte. Er hätte es sicher nicht nötig, unser Vater. Jesus hätte es sicher nicht nötig, aber seine Tür steht offen. Für uns, ganz persönlich, sie steht offen. Wir können wiederkommen, auch wenn wir vielleicht abgehauen sind, auch wenn wir vielleicht gedacht haben, wir kommen selber ganz gut klar und haben verschleudert, was wir Gutes mitgekriegt haben von ihm. Manche fragen sich vielleicht, kann ich wiederkommen? Und ich sage, ja, doch, du kannst wiederkommen. Mach dich auf, denn er ist ewig Vater und er bleibt immer derselbe. Zweiter Punkt. Jesu Barmherzigkeit ändert sich nicht, das schließt sich ja direkt daran an. Unisono bezeugen die Evangelien, alle vier, dass Jesus voller echten Mitleids war, echte Barmherzigkeit. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen. Er hätte auch empfinden können, ich bin genervt, all diese Leute, ständig sind sie mir an der Hacke. Aber er hat Mitleid empfunden, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er hat sehr deutlich ihr Leiden empfunden, als wenn es sein eigenes Leiden wäre. Und Jesus sagt in seinem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er hat nicht einfach nur Mitleid, sondern Mitleid wurde zum leitenden Moment für sein Tun. Und das ist vielleicht ein Unterschied. Wenn wir Mitleid sagen, oh, dann denken wir vielleicht, das geht so nach einer Melodie, ach du Armer, oh. Na, alle mal oh sagen, wenn es jemandem schlecht geht, so ungefähr. So, das ist Mitleid. Aber nein, der Vater, der sagte nicht oh, sondern er lief den Sohn entgegen. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der war doch gerade noch bei den Schweinen gewesen. Es gibt Mitleid, das ist bloß ein Gefühl und nicht mehr. Dagegen, Augustinus, ja, ist hier auch unten drauf auf der Folie, auch bei euch auf dem Flyer, definiert Mitleid so. Augustinus hat also vor ganz langer Zeit gelebt, im 4., 5. Jahrhundert nach Christus. Mitleid ist das Mitempfinden fremden Elends in unserem Herzen. Also wenn fremdes Elend in unser Herz hineinkommt, durch das wir angetrieben werden zu helfen. Also das Tun steht hier ganz stark im Vordergrund. Mitleid kommt ja von Leid. Wenn ich persönlich Leid habe, also kein fremdes Leid, sondern eigenes Leid, eigenes Elend, nennen wir mal ein kleines Leid, ja, nicht so was Großes. Ein kleines Leid ist zum Beispiel ein Mückenstich. Oh, dann merke ich, oh, da hat mich eine Mücke gestochen. Oh, und das ist unangenehm. Es juckt. Und dann sage ich ja nicht nur, oh, das juckt jetzt aber ganz schön, sondern dieses Jucken motiviert mich dazu, mich zu kratzen. Also es führt zu Tat. Oder wenn ich ein bisschen schlau bin, sage ich mir, nee, ich kratze mich lieber nicht, dann wird es nur noch schlimmer. Ich besorge mir ein Gel, so ein kühlendes Gel, dass es wieder zur Ruhe kommt. So, jetzt Mitleid ist, wenn mir dieses Leid, fremdes Leid, jemand anders ist von der Mücke gestochen worden, wegen mein Kind, ja, dann sage ich nicht, oh, und so, sondern dann gucke ich, ob ich im Apothekenschrank ein kühlendes Gel finde und packe es ihm drauf. Das ist Mitleid. Das ist Mitleid. Niemand hat so viel Mitleid wie ein Vater oder eine Mutter mit dem eigenen Kind. Habt ihr schon mal erlebt, wie eins eurer Kinder aus einer Operation erwacht ist und voller Schmerzen ist? Es ist zum Erbarmen. Man möchte gern dieses Leid für sich auf sich nehmen, damit es dem Kind erspart bleibt. Ein Vater ist einer, der fremdes Leid in sich hineinnimmt, in das eigene Herz. Das ist das Wesensmerkmal schlechthin eines Vaters. Und Jesus sieht unser Elend wie ein Vater das Elend seines Kindes. Und wenn er dann sieht und feststellen muss, dass wir ja, unser Leben eigentlich verschleudert haben, weil es bitter geworden ist, weil wir nicht vergeben können oder weil wir stolz geworden sind und dann vollkommen auf den Hund gekommen sind, dann lässt er sich nicht von seinem Zorn leiden, sondern von seinem Mitleid lässt er sich leiten. Mitleid hat Jesus bewegt, ans Kreuz zu gehen, uns zu retten. Wir leben mit vielen, vielen Belastungen, selbstgemachte, fremdgemachte. Wir genügen nicht, sind nicht gut genug, wir verlieren auch Menschen. Wir verletzen uns körperlich und emotional. Uns kommt der Sinn des Lebens abhanden. Was noch alles mehr? Wir erleben, was das in der Konsequenz für Leid bedeutet, wenn wir uns gegen Gottes Willen entscheiden. Das sind alles Symptome. Symptome der einen Ursache, die Bibel Sünde nennt. Das ist der Kern, die Sünde. Schuld für alles Leid letztlich. Und für die Sünde ist Jesus, der ewig Vater, ans Kreuz gegangen, um Schluss zu machen damit. Jesus ist ewig barmherzig. weil er mitleidet. Er lässt sich sogar von meinem Leiden bewegen. Er ist Jesus, unser Ewigvater. Jesus, sein Wesen verändert sich nicht, er ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Auch seine Barmherzigkeit verändert sich nicht. Und drittens, auch sein Ja zu uns verändert sich nicht. Vor zwei Predigten habe ich gesagt, er hat sich für uns entschieden. Wir denken oft, wir haben uns für Jesus entschieden. Da stehen wir so ganz hoch. Ja, ich habe mich entschieden für Jesus. Aber das eigentlich Wichtige ist, dass Jesus sich für uns entschieden hat. Und dieses Ja, diese Entscheidung für uns verändert sich nicht. Auch wenn unser Ja zu ihm manche Aufs und Abs erlebt. Ein normal tickender Vater hat ein Ja zu seinem Kind. Wenn er es neugeboren in Händen hält, noch ganz schmierig, dann kann er sich gar nicht vorstellen, dass er es je im Stich lassen würde. Und trotzdem, leider passiert sowas auch, dass Väter versagen. Vielleicht, weil sich das Kind anders entwickelt, als der Vater es beabsichtigt hat. Ein Vater hat oftmals die Vorstellung, so und so sollte es werden mit meinem Kind. Das ist mein Traum. Und so wird das mal. Und wenn sie das tun, dann ist er sehr stolz. Ja, wir haben auch ein Bild gesehen vom Oscar, wo er sehr stolz war auf seine Jungs, auf euch drei. Wenn Kinder sich aber anders entwickeln, wenn sie vielleicht sogar alles anders machen, nicht in seinem Sinn, dann wird das Ja zum eigenen Kind auf eine harte Probe gestellt. Eine harte Probe. Wird das halten, das Ja des Vaters zum Kind? Wenn er ein echter Vater ist, dann hat er sie trotzdem lieb und bleibt ihr Vater. Janis hat einen Film gedreht, den können wir heute leider nicht sehen, aber vielleicht ein andern Mal, wo ein Vater einen Schreinerbetrieb hat, der seit 140 Jahren im Familienbesitz ist. Und er hat einen Sohn. Ach, ein Sohn. Na klar, ist doch klar, was der macht, oder? Der übernimmt den Betrieb natürlich, hurra. Aber denkst du, er entscheidet sich für einen anderen Weg. Und das Ergebnis ist, dass der Vater explodiert und den Sohn in die Wüste schickt. Und leider erst nach dem Sterben bekommt der Sohn einen Brief vom Vater. Was der Inhalt ist, bleibt ein bisschen offen. Das Ja eines echten Vaters zu seiner Beziehung zu den Kindern bleibt. Ewig heißt für immer. Wenn Jesus ewig Vater ist, dann bedeutet das eine unglaubliche Treue. Das können wir uns nicht vorstellen. Er ist treu. Das heißt, ihm darf man trauen, auch wenn wir mit unserer Schuld überhaupt nicht mehr fertig werden. Er wird mit dir fertig. Seine liebende Fürsorge wird nie unterbrochen. Jemand hat einmal geschrieben, seine freundlich ernste Zucht hört nie auf. Er hört auch nicht auf, uns zu erziehen. Deswegen geht es uns manchmal so schlecht, wenn wir eigene Wege gehen. Nicht, weil Jesus böse oder genervt wäre über uns, sondern weil er nicht mit ansehen kann, wie wir uns komplett aus dem Leben verabschieden. Ein Beispiel. Zu der Zeit, als Jeremia Prophet war, war etwas bis dahin Undenkbares passiert. Jerusalem war in die Hand der Babylonier gefallen, dieses Heidenvolk. Der Tempel war geplündert und nicht nur das, sogar abgerissen worden. Und die Bevölkerung war woanders hin verschleppt worden. Aber ihr ewiger Vater hat sie trotzdem nie vergessen oder verlassen. Viele haben den falschen Schluss gezogen. Jetzt ist der Tempel perdu und wir sind ganz woanders. Gott hat uns abgeschafft. Aber der Prophet macht ganz deutlich, Jeremia, der sagt es in den Klageliedern, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Darum sage ich, Herr, ich brauche nur dich. Auf dich will ich hoffen. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Gott steht mit seinem Wort dafür ein, dass er uns nie fallen lässt und sein Ja nie in Frage stellt. Und es gilt für immer. Noch einmal Jeremia in Bezug auf Israel. Da sagt er diesem schlimmen Volk, wirklich ein ganz blödes Volk, das Gott wirklich immer da davon gelaufen ist, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. So spricht ein Vater. Jesus ist ewig Vater. Seine Art verändert sich nicht. Seine Barmherzigkeit hört nicht auf. Sein Ja zu uns stellt er nicht in Frage. Und das sollte uns Mut machen, zurückzukehren. Zu ihm sollten wir denn ihm den Rücken gekehrt haben. Dieser Tag könnte ein Wendepunkt sein. Ich wünsche es euch. Amen.